Du hast mich gebeten, vielleicht kurz noch was zu sagen zu uns, City Chapel, Stuttgart. Also wir sind auch Calvary Chapel. Dass wir uns City Chapel nennen, hat eigentlich nur die, also hat keine tiefere Bedeutung. Wir hatten damals einen Siegen, wo ich vorher war, mit Nick Long, kennen vielleicht auch einige, die Erfahrung gemacht, dass die Siegerländer sich sehr schwer getan haben, das Wort Calvary auszusprechen. Deswegen haben wir einfach daraus ein City gemacht. Aber es ist trotzdem das Gleiche. Ja, zuerst mal viele Grüße von meiner Frau, von Sarah. Ihr kennt uns wahrscheinlich nur vom Bild unten. Und obwohl ich euch, die meisten von euch noch nie gesehen habe vorher, fühlen wir uns sehr verbunden mit euch, weil wir bekommen auch immer so die Newsletters von dir und kriegen immer so ein bisschen was mit. Und am Weihnachten bekamen wir ein Riesenpaket von euch. Also ganz herzlichen Dank. Ihr habt da zusammengelegt. Also das war echt toll. Heiligabend haben wir das aufgemacht. Es waren viele tolle Sachen drin. Dario hat sich gerade das Fernglas unter den Nagel gerissen. Ja, und er war ganz begeistert. Das hat er gar nicht mehr abgelegt, von wem das auch immer war. Also es waren viele schöne Sachen drin. Und ihr unterstützt uns auch als Gemeinde sonst. Und also ganz herzlichen Dank. Ihr habt einfach auch Anteil an dem, was Gott in Stuttgart tut. Die Arbeit gibt es seit ziemlich genau 3 Jahren. Wir hatten im Dezember 99 begonnen, also eigentlich Januar 2000, mit einem Einsatz unserer Partnergemeinde. Das ist die Calvary Chapel Chino Hills in der Nähe von Los Angeles, wo die meisten ja auch herkommen. Und wir haben am Anfang eher so eine harzige Zeit gehabt. Es ging langsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So, und vor 2 Jahren konnten wir umziehen innerhalb des Gebäudes, wo wir sind. Eine ehemalige Kinofläche ist das, da stehen über 1000 Quadratmeter leer und wir konnten diese Teilfläche anmieten, 300 Quadratmeter, zum sehr günstigen Preis, mitten in der Stadtmitte, also Stadtmitte Stuttgart, wo der Quadratmeter teilweise so um die 50 Euro bzw. 100 Mark ist. Und wir sind froh, dass wir da jetzt noch sein können, eigentlich ohne einen richtigen Vertrag, wahrscheinlich ähnlich wie das hier auch der Fall ist. Scheint typisch zu sein. Und wir erleben eigentlich so seit 2 Jahren konstantes Wachstum, was sehr schön ist. Wir haben sonst keine Vollzeitler. Wir oder ich bin im Mai vollzeitlich in die Gemeinde eingestiegen. In diesem Haus, wo wir diese Räume haben, war ich vorher als Hausmeister tätig. Dadurch sind wir auch zu diesen Räumen gekommen. Und unsere Vermieter, das ist ganz interessant, das sind verschiedene Familien, das sind Juden, die wohnen in Frankfurt. Und wir haben eine Wahnsinnsgunst irgendwo da, obwohl wir schon ziemlich heiße Diskussionen so gehabt hatten mit einem von ihnen, so über das Christentum und Judentum und so weiter. Aber wir haben da echt erlebender Gunst. Wir beten für unsere Vermieter, dass ja, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich ihnen echt auch offenbaren kann. Wir haben letzte Woche offiziell angefangen mit dem Abendgottesdienst. Also wir hatten erst nur Morgengottesdienste gehabt, sonntags morgens. Und wir haben doch recht Zulauf jetzt auch gehabt und haben jetzt mit dem Abendgottesdienst starten können. Aber das Mitarbeiterpotenzial ist nach wie vor relativ gering, ja, weil es halt eben noch oft auch junge Gläubige sind, die noch nicht so lange dabei sind. Und da, ja, da sehen wir wirklich auch Gottes Gnade da drin. Ich kann das nur immer wieder sagen, mir geht es oft so. Wenn ich so manchmal die Bibel zumache, nachdem ich gelehrt habe, dann habe ich so den Eindruck, so, das war's jetzt, die Leute kommen nicht mehr wieder. Habe ich wahrscheinlich gleich auch wieder. Aber es ist einfach die Gnade Gottes, die da ist. Wir haben also bei uns, ist auch nichts Besonderes jetzt, ja, keine Wahnsinns-Worship-Band, kein Wahnsinns-Redner, keine irgendwie großartige Attraktion, aber es ist die Gnade Gottes. Gott hat uns einen Vers am Anfang mitgegeben, nicht durch Herr oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Gott. Und er hat am Anfang schon ziemlich stark seinen Stempel darauf gedrückt, hat uns als Familie ziemlich auf den Boden gedrückt, oder das darf man vielleicht nicht sagen, oder wir waren ziemlich am Boden gewesen. Meine Frau hat eine ziemlich starke Depression gehabt, bevor wir diese Gemeindearbeit überhaupt angefangen hatten. Einen Monat vorher ist ihr Vater gestorben und wir hatten unser zweites Kind gehabt und sie hatte wahnsinns schwere Zeiten gehabt. Also ich wollte eigentlich alles an den Nagel hängen und dann begann die Gemeinde, ja. Und wir können wirklich nur staunen für das, was Gott getan hat bisher. Habt ihr irgendwie noch eine Frage dazu? Sonst, ja. Sonst steigen wir einfach ein, ja. So, die Zeit läuft mir davon, ja. Okay. Was Gott mir aufs Herz gelegt hat, war was, was Günther wahrscheinlich schon besser weiß, besser kennt, weil wir waren zusammen auf einer Pastorenkonferenz gewesen vor kurzem, oben in Siegen. War eine sehr schöne Zeit und es hat mich besonders angesprochen. Gott hat besonders zu mir gesprochen. Und das war ein Punkt, da ging es um geistliche Reife bzw. geistliche Unreife. Und das war was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Nicht nur für mich, sondern ich habe den Eindruck, auch für uns als Gemeinde. Ich hatte weiterhin den Eindruck, auch hier. Ja, also nicht, dass ihr denkt, ihr macht jetzt hier eine Dose auf oder so. Sondern das ist irgendwas, was mich bewegt und beschäftigt. Wir gehen zurzeit bei uns zu Hause durch den Korintherbrief. Die Gemeinde in Korinth ist so ein typisches Beispiel für eine Gemeinde, die nach außen hin wahnsinnig geistlich wirkte, wo alle geistlichen Gaben vertreten waren. Da haben wir auch die kritischen Kapitel, ja, wo sich heute viele schon oder in der ganzen Kirchengeschichte schon immer drüber gestritten haben, über Zungenrede und so weiter und so fort. Alles war vorhanden in Korinth. Und trotzdem waren die meisten in der Gemeinde geistlich unreif. Sie waren geistliche Babys gewesen, als die bezeichnet Paulus sie. Und ich wollte mit euch eine Person anschauen, und zwar den Rehabeam. Ich weiß nicht, wer kennt den von euch? Alle. Rehabeam. Das ist ein komischer Name, seltener Name. 2. Chronik, 9, Vers 31. Und es ist so interessant, dass der Name so unbekannt ist. Ja? Wir wissen zum Beispiel, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ja? Großvater, Vater und Sohn. Ja? David, Salomo, Rehabeam. Ja, David kennt jeder, Salomo kennt jeder, Rehabeam kennt kein Mensch. Obwohl Rehabeam von sich aus den Eindruck hatte, er ist wahnsinnig gut drauf. Ja? Er ist mal mindestens in dem Niveau von Salomo. Das heißt hier im 2. Chronik, Vers 31, und Salomo legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt seines Vaters David. Und sein Sohn Rehabeam wurde an seiner Stelle König. Man hat nichts mehr gemerkt von ihm nachher und das hat einen besonderen Grund. Denn dieser Typ war sowas, was man geistlich unreif bezeichnen muss. Wir werden nachher einen Satz hören von ihm, dass er sagt, können wir gerade mal auch nachgucken, im Vers 10, Kapitel 10, Vers 10, mein kleiner Finger, heißt es im zweiten Teil, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Ja, den haben sie ihm so schlau Meiern mit auf den Weg gegeben. Er fühlte sich so mächtig, so überlegen, geistlich überlegen, ja, potenziell überlegen, in seiner Weisheit, in seiner Macht, in allem, ja, dass er gesagt hat, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Und sein Vater war Salomo. Salomo, der mächtigste König überhaupt, ja, der alle Weisheit hatte, der alle Macht hatte, der Israel ausgebaut hat zur Number One, ja, zum Königreich, zur Weltmacht. Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. So ein Spinner. Ich wollte jetzt eigentlich weit ausholen, aber wie gesagt, ich werde mich da ein bisschen kurz halten, deswegen werde ich das ein bisschen raffen. Denn um die geistliche Unreife von Rehabeam zu verstehen, müssen wir die geistliche Reife seines Vaters und seines Großvaters verstehen. Sein Großvater war David. Jeder von uns kennt David. Man braucht also noch nicht mal ein Kirchgänger zu sein, um nicht zu wissen, wer David ist. David war nicht nur begabt, David war geistlich reif. Absolut. Wenn ihr mal zu Hause Zeit habt, ihr könnt das gerne auch jetzt mal aufschlagen, wenn ihr wollt. 2. Samuel Kapitel 1, also ich komme gleich wieder zu unserem Text zurück. Wir springen heute mal ein bisschen, also gar keine typische Calvary Chapel Vers für Vers Predigt heute Abend, aber ich darf das ja, ich bin ein Gast. Im 2. Kapitel, lest euch das mal zu Hause durch, das zeigt was von der Reife von David. David war jahrzehntelang auf der Flucht gewesen vor Saul. Seine besten Jahre, seine wichtigsten Jahre, war er auf der Flucht, lebte in der Wüste. Saul hat ihm alles gestohlen. Er hat ihm seine Berufung gestohlen, er hat ihm seine Heimat gestohlen, er hat ihm seinen Frieden gestohlen, er hat ihm seine Frau gestohlen, er hat ihm seine Familie gestohlen, er hat ihm alles gestohlen. Alles weg. Ja? Und eines Tages kommt so ein Botschafter vorbei, sie hat einen Krieg geführt mit Saul und seiner Armee, David, und sagt, ich habe Good News für dich, Saul ist tot. Und was sagt Saul, was sagt David? Preis den Herrn. Ja, endlich. Endlich ist er tot. Oder? Nein, sagt er nicht. Sagt er nicht. Und das ist mir da vor ein paar Wochen, wo wir da oben in Siegen waren, ist mir das irgendwie so reingefahren. Er singt, er komponiert gerade ein Lied auf Saul. Ja? Oh, Saul. Ja, ihr müsst das mal durchlesen. Kapitel 1, Abvers 17, er stimmt ein Klagelied an. Deine Zierde Israels liegt erschlagen auf deinen Höhen. Oder Vers 23 kommt es noch härter. Saul und Jonathan, die Geliebten und Holdseligen. Wisst ihr, was Saul mit ihm gemacht hat? Er hat am Anfang mit dem Speer nach ihm geworfen. Er konnte gar nicht warten, bis er endlich weg ist, David. Ja? Die Geliebten und Holdseligen. Und er lobt ihn und er weint um Saul. Wisst ihr, was sich hier zeigt? Hier zeigt sich geistliche Reife, meines Erachtens noch. Er war so reif in Gott, dass er trotz den Widerwärtigkeiten, die er durch Saul erlebt hatte, noch bis zum Ende Saul geliebt hat. Was ich in David sehe, wenn wir das Leben von David betrachten, er war frei, ja vielleicht auch nicht frei, aber weitgehend frei von Egoismus, gerade Saul gegenüber. Und ich glaube, geistliche Reife zeigt sich dadurch, dass wir Dinge, dass wir die Freiheit haben, wie Paulus das den Korinthern schreibt, die Freiheit haben, Dinge zu lassen. Nicht unter diesem Zwang zu stehen, ja, irgendleuten einen abdrücken zu müssen, sondern wirklich reif zu sein. Johannes fasst den Reifeprozess zusammen. Johannes hat auch eine schwere Zeit durchgemacht. Johannes der Täufer. Johannes hatte Jünger gehabt, ja. Und dann kommt Jesus und die scharenweise liefen ihm die Leute nach in die Wüste, ja. Johannes war der große Mann, der Prophet, der letzte Prophet des Alten Testamentes. Und dann kommt Jesus und alle rennen Jesus nach. Und seine Jünger fragen Johannes, wer ist das? Das ist der, von dem ich euch erzählt habe. Okay, tschüss, ja. Weg. Und Johannes sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich glaube, das sind so Dinge, ja, die Gott uns beibringen möchte. Ich glaube, das ist das, was, ich bin überzeugt davon, Gott möchte von uns, dass wir geistlich wachsen, dass wir geistlich reif werden. Dass wir geistlich reif werden. Und er lässt Dinge zu in unserem Leben, die nicht einfach sind. Er lässt Personen zu, Widerwärtigkeiten in unserem Leben, vielleicht auch Personen, die uns jahrelang begleiten. Und wir fragen uns, Gott, warum lässt du das zu? Ja? Gott lässt das zu, weil er möchte, dass wir reif werden. Dass wir geistlich reif werden. Dass wir nicht hier so ein, was weiß ich, irgendwie so eine Sonnenblume sind, da die so hochschlängelt, ja, ein kleiner Windstoß und sie fällt um. Abgestützt werden muss, sondern er möchte, dass wir geistlich reif werden. David, wenn er die Psalmen schreibt, dann ist das kein frommes Geschwätz, sondern dann schreibt er aus einer Erfahrung raus. Ich glaube, die meisten Psalmen sind wahrscheinlich in der Wüstenzeit entstanden, da wo es ihm mies ging, wo es ihm schlecht ging. Ich habe so gedacht, kennt vielleicht die Begebenheit, wo Petrus Jesus fragt, wie viel Mal sollen wir jemand vergeben? 7 Mal? Und ich dachte so, vielleicht, ja, es kann ja sein, es handelte sich gar nicht um eine Person, an die Petrus dachte. Vielleicht gab es 7 Personen, ja, denen er vergeben hat. Er hat einem vergeben, er hat dem nächsten vergeben, er hat noch einmal vergeben und er hat mit dem noch Probleme gehabt. Und endlich, so nach einer Zeit, sagte er so, habe ich es jetzt endlich, ja. Herr, wie viel noch? Ich habe es doch jetzt kapiert, ja. Und was antwortet Jesus ihm? Nicht 7-mal, sondern 7-mal 70-mal. Unendlich. Es hört nie auf. Es hört nie auf. In unserem Leben als Christ, es wird nie aufhören, dass wir irgendwann so den Happy-Status erreicht haben. Preis den Herrn, jetzt haben wir es, ja. Jetzt haben wir es. Ich habe es verstanden, danke Herr. Jetzt geht's vorwärts. Sondern es kommen immer wieder neue Dinge. Wir haben es gerade wieder erlebt, auch in der Gemeinde. In unserer jungen Gemeinde. Wir haben das gerade wieder erlebt, wo wir eine ganz schwere, ich persönlich als Pastor in der Gemeinde, eine Begegnung, ja, schon fast von einer anderen Dimension gehabt habe, die sehr schmerzhaft war, sehr schwerwiegend. Von einer Person, die sehr viele negative Dinge verbreitet hat in der Gemeinde. Und man fragt sich, Herr, warum lässt du das zu? Wieso konnte es so weit kommen? Ja, und dann sagte jemand zu mir, als die Sache durchgestanden war, so, ich glaube, das haben wir jetzt kapiert. Ja, das war einfach eine Lektion und jetzt geht's vorwärts. Ich habe gesagt, du, ich habe den Eindruck, so Sachen werden noch öfters passieren. Man könnte meinen, es gibt ja so die Theologie von manchen, dass Widerwärtigkeiten, Krankheiten und Misserfolge Zeichen dafür sind, dass Gott ein Problem mit dir hat, ja, oder mangelnder Glaube, ja, du hast zu wenig Glaube, du musst vielleicht öfters mal morgens früh Gott-Channel anschalten, Benny hin und dann deine Hand auf den Screen, an den Bildschirm halten, dann geht es dir besser oder so. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott das macht, weil er uns liebt. Er macht das und er hat uns diese Beispiele gegeben in der Bibel von dem David, damit wir sehen, er liebt uns und er führt uns schwere Wege, damit wir reifen können. Ich habe da oben einen Pastor getroffen. Ich glaube, ich kann den Namen sagen. Das ist kein Thema. Das ist ja nur positiv. Das ist der Rob Dingman. Ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Der war damals in Siegen gewesen. Und ich habe ihn damals ziemlich verletzt. Ich war auch in Siegen, wir waren gemeinsam dort, auch als Assistenzpastor und so weiter. In 2 Jahren habe ich ihn wieder getroffen, in den USA war ich auf einer Pastorenkonferenz. Und mir ist das bewusst geworden, ich sollte mich bei ihm entschuldigen. Ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, du, echt, es tut mir leid, die und die und die Begebenheit. Der wusste überhaupt nicht, wovon ich rede. Erst als ich ihm das erzählt hatte, dann kam das wieder. Und er sagte, du weißt du was, das habe ich vergessen. Jetzt, wo du mir das erzählst, das hat mich ziemlich verletzt damals. Ich konnte es nicht einordnen. Aber ich habe das vergessen. Ja, ich meine, vergeben heißt nicht immer vergessen. Aber es heißt, Gott möchte uns dahin bringen, dass wir so reif werden, dass wir im Glauben wachsen können, dass diese Dinge uns nicht über Jahre hinaus begleiten und verbittern und fertig machen. Das, was mir vielleicht angetan wurde. Er hätte Grund gehabt, nach Jahren noch zu denken, wenn er da was hört von Roland Krumm da in Stuttgart. Ja, da kenne ich so einige Geschichten zu. Nein. Er hat sich gefreut, als wir uns wieder getroffen haben. Geistliche Reife. Er ist jetzt in London, in einem Vorort, glaube ich, von London, ne? Kann man sagen Vorort, Twickenham, hat dort eine Arbeit angefangen und er tut die Arbeit in Treue, ja. Er hat erzählt auf der Pastorenkonferenz, ja, sie haben jetzt gehofft, jetzt können sie mittwochs, glaube ich, mittwochs abends in öffentliche Räume gehen, sie wachsen jetzt langsam im Glauben, haben sie Stühle aufgestellt, dass Leute kommen und so weiter. Es kamen 3 Leute. Die haben sich ganz hinten in die letzte Reihe gesetzt und sagte, eine davon war seine Frau. Dann sind sie wieder zurückgegangen in ihr Haus, um da weiterzumachen. Wenn ich seine Missionsbriefe sehe, die bauen mich dermaßen auf. Ja? Ihr kennt ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so Missionsbriefe und Rundbriefe gelesen hat. Also nichts gegen Rundbriefe, aber manche Briefe, ja, oh, da haben sich wieder so viel bekehrt und ah, und das hat der Herr getan. Bei manchen, die schreiben dann das Wort Herr immer groß und dann liest man überall Herr, 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 Herr im ganzen Ding, ja. Und er ist ganz ehrlich. Er schreibt ehrlich von dem, was er erlebt hat, ehrlich von seinen Versagen, ehrlich von den Dingen, die nicht laufen. Aber sein Leben strahlt für mich geistliche Reife aus. Und ich weiß, dass Gott es anders beurteilt. Wie David, ja. David war mit 400 verlausten Leuten da in der Wüste, ja. Fruchtlose Männer, heißt es in der Bibel. Mit denen war er zusammen gewesen. Aber er stand im Willen Gottes. Saul war der Anführer von der ganzen Nation gewesen. Aber er stand nicht im Willen Gottes. Rehabeam genauso. Genau das Gleiche. Salomo überspringen wir jetzt mal, wegen der Zeit. Salomo, vielleicht ein Satz dazu. Salomo, Gott begegnet ihm und Gott sagt ihm, Salomo, du hast einen Wunsch frei, was wünschst du dir? Ja? Und Salomo erbittet sich Weisheit von Gott. Ein weises Herz. Ich habe das immer so ausgelegt, im Grunde genommen erbittet er sich die Fülle des Heiligen Geistes, um richtig vorwärts zu gehen. Aber wo ich mich mit dieser ganzen Sache, Thematik beschäftigt habe, von geistlicher Reife und Unreife, ich glaube, er hat sich Weisheit in dem Sinn gewünscht von Gott. Die Weisheit, die reif ist. Eine geistliche Reife. Weil er eins gemerkt hat. Er ist nicht durch diese Schule durchgegangen, durch die David durchgegangen ist. David ist durch eine Lebensschule. Geistliche Reife, die pflückt man sich nicht irgendwo im Baum ab, die kann man auch nicht im Lidl oder sonst wo kaufen. Geistliche Reife, die wächst, das muss reifen. Und Salomo merkt, er hat Weisheit gehabt, ja, ohne Frage, er wusste viel, in allen möglichen Bereichen. Aber Salomo wusste auch, er hatte diese geistliche Reife nicht gehabt, die sein Vater gehabt hat, die in der Wüste gewachsen ist. In der Wüste wächst ja eigentlich gar nichts, aber Reife, die wächst da. Und er bittet sich das von Gott, weil er gesehen hat, in welcher Weisheit, in welcher Reife sein Vater Israel geführt hat, wie er mit Dingen umgegangen ist. Er hat auch manche schräge Dinge gemacht, David, aber er ist immer wieder zurückgekommen zu Gott. Und das beeindruckt mich. Ich meine, ich glaube nicht, dass das so der Regelfall ist, ja, dass man sagen kann, Herr, bitte gib mir geistliche Reife. Ja, ich glaube, das ist eher ein Einzelfall, den wir haben bei Salomo. Die Reife, die wächst, die lernen wir durchs Leben. Und ich möchte dich wirklich ermutigen an der Stelle jetzt schon, ja, wenn du durch schwierige Zeiten durchgehst und du fragst dich Gott, warum? Gott weiß, warum er das macht, warum er das zulässt. Manchmal muss er uns Dinge beibringen, weil wir vielleicht wirklich falsch liegen, weil wir falsch laufen. Und er möchte uns korrigieren. Ja, aber manchmal sind es auch Dinge, da stehen wir vielleicht wirklich in Gottes Wille. Und wir erleben Widerwärtigkeiten, wir erleben Krankheiten. Ja, wie Rob, von dem ich euch eben erzählt habe. Dazu, er hat, wie nennt man das? Zuckerkrankheit. Er ist zuckerkrank, ja, muss ich ständig spritzen. Wir saßen da am Tisch beim Essen, wir müssen alles überlegen. Ja, okay, can I take this potato? Ja, kann ich diese Kartoffel noch nehmen, ja, und legt sie auf seine Waage drauf? Ja, egal, bei allem, was er macht. Und vielleicht ist jemand unter euch, dem es ähnlich geht, der eine Krankheit mit sich rumtragen muss. Und er hat dafür gebetet, ja. Und Gott hat die Krankheit nicht weggenommen. Paulus wäre auch noch zu nennen, aber lass mal weg. Also, die Zeit haben wir jetzt wirklich nicht. Ich erinnere mich da zurück, vor 10 Jahren, ich habe eine Bibelschulausbildung gemacht und meinte nach der Ausbildung, ich hab's jetzt. Ja, ich habe jetzt eine Ausbildung. Ich war vorher schon am Missionsfeld gewesen, 2 Jahre, habe vor 10 Jahren abgeschlossen und jetzt bin ich reif. Ja, jetzt habe ich mein Diplom in der Hand und jetzt kann ich in die Gemeinde. Und ich habe wir haben eine tolle Stelle angeboten bekommen in der Gemeinde in der Schweiz, als ein Praktikum hin zum Gemeindeleiter, zum Pastor. Und ich bin mit diesem Ding da reingegangen. In diesem vermeintlichen Wissen, wie reif ich eigentlich bin. Und bin voll gegen die Wand gelaufen. Ich habe mit, ich muss das wirklich sagen, ich habe mit Schuld daran gehabt, dass meine Frau, wir waren ganz frisch verheiratet. Wir kamen aus dem Honeymoon, aus den Flitterwochen und sind ratt in die Gemeinde reingerattert, ja, die vorher eine Spaltung erlebt hat. Und da kamen wir so rein und das war wirklich der Hammer gewesen. Meine Frau kommt aus keinem christlichen Hintergrund. Sie wusste halt nicht, dass Frauen, das war so üblich da in der Gemeinde, dass Predigers Frauen sonders einen Rock anhaben zum Beispiel oder keine Ohrringe anhaben und so weiter. Es gab so ungeschriebene Gesetze da. Und viele Dinge, ja, wo ich auch gemeint, ich wäre reif und habe meiner Frau da versucht, noch Dinge beizubringen. Ich habe viel Schutt angerichtet in dieser Zeit. Wirklich. Und Gott musste mir zeigen, noch in Siegen, wo wir nachher oben in Siegen waren, als wir die Calvary Chapel kennengelernt haben, dass Gott anders ist wie wir und dass Gott anders Menschen Dinge beibringt und dass wir anders reifen als wie 3 Jahre irgendwo auf einer Bibelschule oder Missionsfeld oder sonst was. Ja. Rehabeam, 2. Chronik, 9, Vers 31. Ich müsste mal meine Stimme entschuldigen, ich habe es im Hals. Mein Kleiner hat mich angesteckt. Der 3-Jährige. 2. Chronik 9, Vers 31. Haben wir eben gelesen. Jerobeam dachte. Er dachte, er ist geistlich reif. Genau das, was ich früher auch mal gedacht habe. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Kapitel 10, ab Vers 1. Und Rehabeam. Habe ich eben die ganze Zeit Jerobeam gesagt? Einmal. Die verwechsel ich immer. Ja, der Jerobeam, der kommt nämlich später noch. Und Rehabeam ging nach Sichem. Ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und es geschah, als Jerobeam, der Sohn des Nebat, das hörte. Er war aber in Ägypten, wohin er vor dem König Salomo geflohen war. Da kehrte Jerobeam aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen. Da kam Jerobeam und ganz Israel und redeten zum Rehabeam. Ich hoffe, ihr könnt die unterscheiden, ja. Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Und nun erleichtere den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Er sagte zu ihnen, noch 3 Tage, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam beriet sich mit den Alten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch am Leben war. Also es waren so seine Kanzler, seine Ratgeber. Und sagte, wie ratet ihr diesem Volk, Antwort zu geben? Und sie redeten zu ihm und sagten, wenn du diesem Volk gütig und ihnen zu Willen bist und gute Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Doch er verwarf den Rat der Alten, den sie ihm geraten hatten, und berief sich mit den Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, also so die Sandkastenrocker, die damals so zusammen da im Sandkasten gespielt haben, und die vor ihm standen. Und er sagte zu ihnen, was ratet ihr, dass wir diesem Volk zur Antwort geben, das zu mir geredet hat und gesagt hat, erleichtere das Joch, das dein Vater auf uns gelegt hat? Und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, redeten zu ihm und sagten, so sollst du dem Volk sagen, das zu dir geredet und gesagt hat, dein Vater hat unser Joch schwer gemacht, du aber leichter es uns. Du sollst zu ihnen reden. Jetzt hört, jetzt kommen die weisen Worte. Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen, ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Bis dahin, die Geschichte geht weiter. Es gibt einen Aufstand, Jerobeam führt den Aufstand an, die haben eigentlich nur gewartet darauf, dass jetzt irgendwas kommt, und es kommt zur Spaltung des Reiches. Das Reich wird aufgeteilt, Rehabeam verschwindet in der Versenkung. Geistliche Unreife, das was er hier von sich gibt. Er meinte, er war geistlich reif. Seine Ratgeber vom Vater, diese Alten, die waren weise gewesen. Die haben ihm einen weisen Rat gegeben, das werden wir gleich noch sehen. Der unreife Dienst, wenn wir in der Gemeinde sind, wir sind hier, hier zusammen oder wir in Stuttgart, egal wo, wir sind in der Gemeinde drin. Grundsätzlich, was wir bei Rehabeam sehen, ist Stolz. Er war stolz, weil er so cool war, so ein großer König war. Stolz hat keinen Platz im Reich Gottes. 2. Timotheus 1, Vers 9 steht, der hat uns errettet und berufen, nicht uns nach unseren Werken, also nicht, weil wir so gut sind, sondern nach seiner Gnade. Das soll uns immer bewusst sein. Ja? Das ist ganz wichtig, wenn uns das nicht bewusst ist. Und ich habe das wirklich immer auch erlebt in der Vergangenheit. Sobald ich auf mich was eingebildet habe, das war der Anfang vom Ende. Aber wichtig ist dabei auch zu sehen, Begabung, und das müssen wir unterscheiden, Begabung heißt nicht automatisch geistliche Reife. Ja? Die Korinther geben uns eine große Lektion darin. Begabung heißt nicht automatisch geistliche Reife. Also es kann jemand sein, dass einer ein super Worship-Leiter ist, ein Anbetungsleiter, hat vielleicht schon 10 CDs produziert, ja, wird überall rumgereicht, hat wirklich eine Gabe, aber hat keine geistliche Reife. Das ist durchaus möglich. Es kann sogar sein, es ist ein großer Redner. Er hat die Gabe zu reden, aber er hat keine geistliche Reife. Es ist nichts dahinter. Hört sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich an, ist es aber nicht. Wie gesagt, der Beweis dafür finden wir bei den Korinthern. Also wenn du dann, ich weiß nicht, wer von euch da zum Beispiel so Fernsehsendung empfangen kann, oh Gott Channel oder so, ja, wenn du da eben einen hörst, der predigt vor Tausenden von Leuten, ja, und du denkst, boah, da geht ja die Post ab, ja. Wir kombinieren dann automatisch, boah, der ist aber geistlich reif, dass der sowas machen kann. Aber wir wissen es nicht. Wir können nicht hinter die Kulissen schauen. Denkt an Rehabeam. Rehabeam steht da, er übernimmt das Reich, er war mit Sicherheit nicht dumm. Er war mit Sicherheit auch, ja, er war angelernt worden in diese Sache hinein, aber er hatte null Reife gehabt. Er hat was richtig gemacht. Er hat sich diese Alten geholt, ja, und hat gesagt, also alt ist kein Schimpfwort, ja. Alt steht für Weisheit. Wo ich in Afrika war das Wort Alter immer ein Ehrentitel, ja. Wenn jemand Alter ist, hat mir jemand zu mir gesagt, damals schon mit meinen 23 Jahren, das war ein Ehrentitel, ja, also mal nebenbei bemerkt. Rehabeam hätte die Chance gehabt zu sagen, okay, ehrlich gesagt, ich habe zwar Gaben, ich habe ein Riesenpotenzial, ich habe Reichtum, ich habe eine Macht, aber ich habe keine geistliche Reife oder überhaupt Reife. Was brauche ich? Ich hole mir Leute, ich hole mir diese Alten herbei und lass mich von ihnen beraten, was sie auch gemacht haben. Aber er hat nicht auf sie gehört. Es hat ihm nicht gefallen. Er hat sich was auf sich eingebildet und auf seine Jungs, die da bei ihm gewesen sind. Ich habe euch eben gesagt, dass ich diesen Rob damals verletzt habe. Ich kam nach Siegen und habe Dinge gesehen, die vielleicht in der Theorie okay, vielleicht auch ein Stück weit richtig waren. Nur kamen sie aus einer geistlichen Unreife heraus. Es ist ja oft so, man kommt in die Gemeinde rein und man sieht, das läuft nicht richtig, dies läuft nicht richtig, das läuft nicht richtig. Und ich habe das so gesehen, ja, bei ihm. Das ist nicht richtig. Wie er das macht, das ist nicht richtig. Das ist unbiblisch und ich habe hier gerade gelesen, da auch in Calvary-Philosophie und so, das macht er gar nicht so, wie das da steht und alles. Und ich habe ihm gesagt, du, ich finde das nicht richtig, ich finde das nicht gut, dass du das machst und so weiter. Habe auch gleichzeitig praktisch gesagt, nicht gesagt, aber ich habe es auch gemeint, ich mache es jetzt richtig. Ich mache es richtig. Und dann wird das auch besser laufen. Und er hat zu mir gesagt, okay, mach's. Ja, es war kurz die Zeit, bevor er nach London gegangen ist. Das war absolut von mir unreif gewesen. Auch was ich da angegangen bin, ich musste nachher darüber Buße tun. Ich habe nachher erkannt, warum er, wieso er dieses und jenes gemacht hat. Ich habe es aus einer anderen, aus einer falschen Motivation heraus gemacht. Ich musste es dann auf die harte Art lernen. So müssen wir das häufig lernen. Also es ist besser, wenn wir es auf die gute Art lernen. Ja, wir werden gleich sehen, wenn wir uns demütigen, wenn wir sagen, Herr, du weißt, wie reif ich bin. Ja. Und ich möchte mich vor dir demütigen. Und ich bitte dich, Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Du siehst das. Ich möchte von dir lernen. Ich möchte von anderen lernen. Ich glaube, dass es so einen unreifen Dienst gibt. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht dieses Geflecht irgendwie drumherum bauen. Ja, wir können das ja sehr gut machen, irgendwie das geistlich umbauen, schön uns umkleiden, aber in Wirklichkeit ist nichts dahinter, ist nur warme Luft. Ich sag das zu mir, ich sag das zu uns, ja, dass wir gemeinsam wirklich da immer wieder auch ihn suchen. Und wir haben hier, und das ist interessant, wir haben hier eigentlich den Weg dazu, wie wir es richtig machen können. Es gibt auch einen Reifendienst. Und er beginnt hier, und das finde ich ja das Interessante, hier, Rehabeam hat die besten Voraussetzungen gehabt, es richtig zu machen. Obwohl er noch so ein junger Kerl wahrscheinlich war, mit wenig Erfahrung, das macht ja nichts. Also grundsätzlich, Unreife ist ja irgendwo normal. Ja? Wenn ich zum Glauben komme an Jesus, fange ich ja erstmal an. Ja? Wenn man jetzt mal alle so, sagen wir so Tomaten sehen, wenn eine Tomate ist erst grün und wird dann rot. Ja? Wenn ich zum Glauben komme, dann ist das erstmal eine grüne Tomate, die ist noch knochenhart, da muss erstmal Sonne dran, die muss wachsen, die muss rot werden. Also es ist normal, wenn wir anfangen, wir fangen unreif an. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, dass wir echt sind, dass wir ehrlich sind vorm Herrn. Und dass wir bereit sind zu wachsen. Dass wir nicht sagen, ich bin reif. Ja? Dann blockieren wir den Reifeprozess, weil ich bin das ja schon. Und dann müssen wir die grüne Tomate rot anmalen. Ja? Die sieht dann zwar reif aus, aber ungenießbar. Rehabeam hätte es richtig machen können. Also, es beginnt mit der absolut gleichen Person. Er ruft die Alten herbei. Also ich sag mal so, was ich einfach mit mir tun lasse, um zu reifen, ist eigentlich ganz einfach. Vers 6, ich suche Hilfe. Ja, wie kann ich geistliche Reife bekommen? Indem ich einfach was mit mir machen lasse. Das heißt, ich suche Hilfe. Das macht der Rehabeam am Anfang richtig. Hier waren es die erfahrenen Alten aus der ersten Generation. Hier waren es Leute, die mit dem Herrn Erfahrungen gemacht und gesammelt haben. Und es ist gut, dass wir Hilfe suchen. Dass wir kommen und dass wir lernen. Dass wir bereit sind zu lernen von Leuten, die schon länger im Glauben stehen. Dass wir bereit sind zu lernen, besonders aus Gottes Wort. Ja? Dass wir uns immer unter Gottes Wort stellen und sagen, Herr, ich komme zu dir. Was bin ich schon? Was bin ich schon? Ich unreif. Ja? Ich meine, im Vergleich zum Herrn sind wir immer unreif. Wir müssen wachsen. Das ist wichtig. Und das ist wichtig, dass wir bereit sind zum Lernen. Dass wir nicht irgendwann so ja, das Kinn 5 Zentimeter höher tragen und meinen, weil wir jetzt irgendwie in Dienst sind, oder ach, ich bin Pastor in Stuttgart. Ja? Und, was ist das? Was habe ich dazu beigetragen, dass ich jetzt Pastor in Stuttgart bin? Gar nichts. Überhaupt nichts. Und ich weiß das wirklich, was da und ich denke, das ist wichtig. Und dass wir uns immer wieder zurückbesinnen. Was sind wir eigentlich? Ohne Christus sind wir gar nichts. Und in dieser Haltung kommen wir, suchen wir ihn, suchen wir seine Nähe. Herr, ich möchte von dir lernen. In dieser Haltung suchen wir Hilfe aus dem Wort Gottes, dass wir von ihm lernen. Und dieser Haltung begegnen wir auch anderen Leuten, dass wir bereit sind, um zu lernen. Ja? Auch schon in die Gemeinde reingehen und bereit sind, okay, jetzt möchte ich aufnehmen. Es kann sogar so weit gehen, sag ich mal, dass du irgendwo mal in eine andere Gemeinde gehst Und du kommst schon da rein und denkst, was kann ich hier schon mitnehmen? Ja, ich weiß ja, was hier läuft. Das kenne ich ja, den Laden, also traditionelle Gemeinde und so weiter. Nein, ich gehe dahin und sage, Herr, ich komme hier hin und ich bin gespannt, was du mir hier zu sagen hast. Ich möchte von dir lernen. Rehabeam fängt richtig an, er hört falsch auf. Ja, er hört sich das an, was die ihm zu sagen haben, aber er sucht sich dann seine Jungs da, die ihm das sagen, was er hören wollte. Und das ist ja oft das, ja. Wir alle hören gerne Dinge, die gut sind. Ich bin zurzeit, wir fangen jetzt im Levitikus an, im dritten Buch Mose, da heißt es, das Speisopfer soll immer mit Salz gewürzt sein. Und das ist letztendlich auch ein Bild für Christus. Er hat gesagt, ich bin das Salz. Ich bin das Salz der Welt, das Salz der Erde. Und das, was Christus uns sagt, ist manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar. Ja? Oder es ist auch nicht so einfach. Es ist manchmal salzig, manchmal beißt es auch. Aber es ist gut. Er möchte uns helfen, er möchte uns Gutes tun. Mit diesem Punkt, mit dem ich hier schließen will, ist, ich habe eben gesagt, was muss ich tun lassen an mir, damit ich reife? Ich suche Hilfe. Was tue ich, um zu reifen? Und das ist der Vers 7. Indem ich das mache, was diese Alten hier zu ihm sagen. Und sie redeten zu ihm und sagten, wenn du zu diesem Volk gütig und ihnen zu Willen bist und gute Worte zu ihnen redest, dann werden sie alle Tage deine Knechte sein. Was tue ich, um zu reifen? Erstens, ich habe ein Anliegen, Liebe zu den Menschen zu üben. Mir ist es ein Anliegen, andere Menschen zu segnen. Also nicht, dass ich irgendwas für mich profitieren kann, ich was für mich raushole, damit ich besser dastehe, sondern ich komme, um ein Segen zu sein. Ich sage, Herr, du hast alles für mich getan, du hast dein Leben für mich gegeben, du hast deine ganze Liebe mir gezeigt. Ich möchte da sein, um andere zu segnen. Und dann heißt es hier, also zum Volk gütig sein, dann heißt es weiter, ihnen zu Willen zu sein, das ist ja auch so eine schwere Sache. Ich komme mit der Bereitschaft, um zu dienen. Ja? Trotz meinem Stand, trotz meiner Erkenntnis, trotz meiner Begabung, da sind wir immer schon dran bei uns, auch in der Gemeinde. Die Gemeinde wächst und schwupp, kommen dann auch Leute, die sagen, ich meine, das ist ja gut, ja, wenn jemand zum Beispiel die Gabe der Seelsorge hat. Ich habe die Gabe der Seelsorge, ich würde gerne ein Seelsorgeteam leiten. Sag ich, sorry, wir haben noch kein Seelsorgeteam. Ja? Das kann er werden, ja. Versuch doch einfach mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen nach dem Gottesdienst. Nee, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ich habe mehr so gedacht, so ein Team leiten, schulen. Jetzt sage ich, ja, fang doch mal so an. Fang doch mal klein an. Ja. Dienen. Einfach dienen. Einfach sagen, Herr, ich komme hin, um dir zu dienen. Gott hat interessante Wege, uns geistlich reifen zu lassen. Und er macht das manchmal auf Wegen, die wir gar nicht meinen oder einordnen können. So habe ich das wenigstens erlebt. Ich bin damals nach Siegen gekommen, dachte ich, okay, mal gucken, wo kann man lehren, wo gibt es Möglichkeiten zum Lehren, in der Jugendarbeit hier, da. Es gab nichts, es gab keine Möglichkeit zu lehren. Es gab nur eine Kaffeebar zum Umbauen. Ja? Ich habe 2 Jahre lang Kaffeebar umgebaut. Da haben Steinen da. Gott hat die Zeit gebraucht, das war eine wichtige Zeit gewesen. Liebe zu allen Menschen üben oder Liebe zu den Menschen üben. Das zweite, dienen trotz meinem Stand, Erkenntnis, Begabung, wie es ja heißt, um ihnen zu Willen zu sein. Und drittens, und gute Worte zu ihnen reden. Und gute Worte zu ihnen reden. Also das heißt jetzt nicht, dass man die Bibel um die Ohren haut, ja. Dass man sagt, ich will denen mal zeigen, was ich alles im Kasten habe, ja, und bring den da eins nach dem anderen. Nein, das heißt einfach, ich möchte diese Menschen segnen. Und das gute Wort ist natürlich das Wort Gottes, die Bibel. Ich möchte darin wachsen, ich möchte darin zunehmen. Ich möchte den Leuten das weitergeben, das Beste weitergeben, was ich habe, was Gott mir gezeigt hat. Und das geht mir auch so, das ist mir auch ein Anliegen als Pastor, dass ich nicht anfange, theoretische Vorträge zu halten über das, was ich weiß, in Anführungsstriche, oder gelernt habe, sondern das weiterzugeben, was Gott aufs Herz gelegt hat. Ich meine, aufs Herz gelegt, was man gelernt hat durch die Schule. Und das zeigt die geistliche Reife. Geistliche Reife zeigt das, was Gott uns lehrt, durch sein Wort verbunden mit dem, was wir bereits erlebt haben und gelernt haben. Ja. Und dann lernen wir auch mit Weisheit damit umzugehen. Meine Frau Sarah hatte mich erinnert an Josef. Josef war da unten in Ägypten gewesen, ich glaube 15 Jahre lang, geht er von einem Knast, erst von der Sklaverei, kommt er in den Knast und so weiter. Er hat auch so eine Wüstenschule durchgemacht, aber Gott hat ihn reifen lassen. Er ist gereift, bei ihm siehst du das. Der war am Anfang begabt, aber unreif. Als er zu Hause war, war er schon auserwählt von Gott und er hat einen Traum nach dem anderen gehabt, ihr erinnert euch, ja, was er alles so geträumt hat, ja, wo sich Sonne, Mond und Sterne vor ihm verbeugt haben und so. Und die Ähren haben sich vor ihm niedergebeugt, vor seiner Ähre. Und dumm und naiv wie er ist, blubbert er diese ganzen Träume raus, ja, zu seinen Brüdern. Was war die Folge? Die haben ganz schön Hass auf den gehabt. Er hatte die Begabung, er hatte das Potenzial, aber er hat noch nicht die geistliche Reife. Die hat er gelernt da unten in Ägypten, ja. Am Hof von Potiphar, im Knast. Ja? Nun, um das damit abzuschließen, Gottes Wunsch für unser Leben ist, dass wir geistlich reifen. Und dieser Reifprozess ist kein leichter Prozess. Und er zieht sich auch hin. Aber Gott macht eine gute Sache. Gott will auch nicht, dass wir irgendwie hier ein Strohfeuer produzieren, sondern dass wir ständig wachsen. Das gefällt mir auch zum Beispiel so gut an der Calvary Chapel Sache, dass wir durchs Wort Gottes lernen, Schritt für Schritt durchs Wort Gottes lernen und vielleicht jetzt diese momentane Excitements, ja, diese momentanen Begeisterungsschübe nicht so haben, ja, dass man sagt, boah, Mensch, ja, das war die Predigt, ja, die hat mich jetzt umgehauen. Es geht mehr so über, es ist mehr dieser Prozess, ich nehme die Nahrung auf, ständig, konstant. Und ich habe den Wunsch, ich komme her und sage, Herr, ich möchte wachsen. Ich möchte weiter wachsen. Ich möchte reifen. Und ich glaube, Gott, das ist Gottes Wunsch, ja, dass er eine Generation von Leuten heranwachsen lässt, die nicht einfach so nach außen hin viel Krach machen, viel Lärm machen, aber die erste Schwierigkeit kommt, liegt alles flach am Boden. Ich bin überzeugt davon, dass die Zeiten anders werden. Ich bin auch nicht so, wir haben uns eben unterhalten, ich bin nicht so der Endzeitmensch jetzt mit prophetischen Sachen, aber man braucht kein Prophet zu sein, um zu sehen, was in der Welt abgeht, wie die wirtschaftliche Situation sich verändert, dass die Zeit sich ändern wird. Und da braucht es Menschen, die reif sind, die geistlich reif sind, die andere tragen können, sie stützen können. Und das macht Gott mit uns. Und da ist er an der Arbeit. Ich würde sagen, wir beten noch. Jetzt hört die Stimme langsam auf. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns so lieb hast, Herr. Herr, ich bin so froh, dass wir nicht nach außen was demonstrieren müssen, was überhaupt nicht vorhanden ist. Herr, ich danke dir dafür, dass wir mitten in diesem Reifeprozess drin stehen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, dass du, ja, du bist der Herr der Ernte. Du bist der sich um die Ernte kümmert. Du siehst, wie wir heranwachsen. Du siehst, in welchem Stadium wir sind. Du mutest uns nicht zu viel zu. Aber Herr, du lässt Dinge zu in unserem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Kraft gibst. Deswegen haben wir die Kraft deines Heiligen Geistes. Und wir bitten dich darum, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, um diesen Dingen, diesem Gegenwind, den wir vielleicht auch Einzelne hier erleben, wenn sie heute Abend schon nach Hause gehen. Herr, lass uns reifen. Herr, dass wir so wie ein David werden, der in der Wüste gereift ist. Wie ein Josef, der in Ägypten gereift ist. Wie Mose, der 40 Jahre in der Wüste war. Wie Paulus, der mindestens 15, 16 Jahre Vorbereitung gehabt hat, bis er losgehen ging, um Zeugnis für dich abzulegen. Herr, hilf uns. Ich danke dir dafür, dass du uns zu dem machst, zu dem du uns haben möchtest. Herr, und es geht da nicht um große Zahlen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Geschichten schreiben müssen, sondern es geht darum, dass wir einfach in deinem Willen stehen und den Platz ausfüllen, den du für uns hast. Und Herr, ich danke dir für Calvary Chapel Grünstadt. Ich danke dir für das, was du hier angefangen hast. Herr, für die Menschen, die hier wachsen, die reifen, segne du jeden Einzelnen. Und Herr, segne du uns, auch wenn wir dann nachher wieder auseinandergehen. In Jesu Namen. Amen.